Wir haben angefangen, letztes Mal über den Preis der Berufung zu sprechen. Die Kosten der Berufung habe ich die letzte Predigt genannt. Heute nenne ich sie der Preis der Berufung. Es geht noch einmal um diesen ganzen Themenbereich der Kosten der Berufung. Denn ich finde, ich bin es euch schuldig, und der Herr will das so, dass ihr wisst, okay, wenn ich nun erkannt habe, ich habe eine Berufung, ich habe eine persönliche Berufung, wie wir es ja in den ersten beiden Predigten herausgeschält haben, nämlich wir haben uns gefragt, wer ist berufen und sind zu dem Schluss gekommen, du bist berufen. Wenn du das aber weißt, hast du auch ein Recht darauf, als nächstes zu erfahren, was dich das unter Umständen oder tatsächlich kosten könnte. Bin gestern wieder einmal seit langem, habe das schon länger nicht mehr gemacht, früher öfters einmal, durch die Schwertstraße gegangen. Ich hatte abgemacht mit meinem Sohn in der Stadt. Wir wollten uns treffen, um noch etwas zu erledigen. Und weil ich noch Zeit hatte, ging ich dort entlang und traf ihn dann auch an einem anderen Ort, als wir eigentlich abgemacht hatten, und kam dort an diesem Uhrengeschäft vorbei und dachte, wirf mal wieder einen Blick. Ich blieb dann beim IWC-Schaufenster hängen, ja, das ist ein ganzes Schaufenster, nur mit IWC-Uhren, und da standen keine Preise. Also ab einer bestimmten Klasse von Luxusgegenständen wirst du keine Preise mehr finden. Nicht, weil sie damit Diebe abhalten wollen oder so, und nicht, weil sie verraten wollen, was diese Uhren wert haben, das wissen Diebe sowieso, sondern weil sie wahrscheinlich damit zum Ausdruck bringen wollen, guck, wenn du dich für diese Uhren interessierst, dann gehörst du entweder zu denen, die sowas aus der Portokasse bezahlen, oder du lässt es bleiben. Also, ich finde, es hat etwas unheimlich Herablassendes, ein Produkt hinzustellen, ohne eine Preisangabe zu machen. Ich möchte wissen, was die Dinge kosten. Ich finde, ich habe ein Recht darauf, zu wissen, was Dinge kosten. Und so ist es auch im Reich Gottes. Du hast ein Recht darauf, zu wissen, was Dinge kosten. Und deswegen redet die Bibel auch an verschiedenen Stellen über den Preis, den etwas kostet. Die Errettung zum Beispiel, wir betonen manchmal, dass die Errettung gratis sei, dass die Errettung kostenlos sei. Ja, das ist so. Wie Katharina auch schön zum Ausdruck gebracht hat, du könntest die Errettung niemals im Leben durch irgendetwas, das du tust, gibst, bezahlst oder was auch immer, abgelten. Das ist unmöglich, du kannst es nicht aufwiegen. Aber dennoch hat die Errettung einen Preis. Nämlich den Preis, dass dein altes Leben stirbt, dass dein alter Mensch stirbt, eigentlich in dem Moment, wo du Jesus als Herrn annimmst, und dass du verpflichtet bist, ihm von da an zu dienen, ihm dein Leben zur Verfügung zu stellen, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, eure Leiber als lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer darzubringen. Was ist das anderes als ein Preis, den die Errettung kostet? Und das ist nicht das Kleingedruckte. Manchmal denken dann die Leute, ja, wenn man mir das von Anfang an gesagt hätte, dann hätte ich es mir vielleicht noch einmal überlegt. Und das ist auch richtig so. Du darfst es dir überlegen. Die Susan hat kürzlich etwas Interessantes erzählt von jemandem, mit dem sie gebetet hatte. Das Übergabegebet gemäß dem Traktat, mit dem wir herumlaufen. Und diese Person hat das mitgemacht und kam dann 2, 3 Wochen später und hat ihr gesagt, weißt du, wenn ich das jetzt wirklich umsetze, dann hat das Konsequenzen für mein Leben, die ich nicht will. Ich habe es in meinen Worten ausgedrückt. Es war ein bisschen anders wahrscheinlich, aber einerseits war ich schockiert, andererseits fand ich auch immerhin ehrlich. Immerhin hat sich diese Person Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, Jesus Herr zu nennen. Und er ist für sich zu dem Schluss gekommen, den man akzeptieren muss, dass diese ganzen Umstellungen und Konsequenzen, die ein Leben als Christ mit sich bringen würde, ihr zu viel waren. Kann man akzeptieren. Wenn du den Preis bei der IWC dann siehst, von 12.000 Franken zum Beispiel, dann kannst du sagen, okay, ich bleibe bei meiner Swatch. Das ist dir unbelassen, ungenommen, unbenommen, wie auch immer. Und so ist es auch mit der Berufung. Wenn du vom Herrn gebraucht werden möchtest, wenn du in ein Leben mit dem Herrn hineinkommen willst, wo du nicht mehr dauernd das Gefühl hast, ja, ich stehe auf dem Abstellgleis, ich spiele ja gar keine Rolle, ich bin ja unbedeutend. Was hat denn der Herr überhaupt mit mir vor? Ich bin doch nur eine kleine graue Kirchenmaus. Was wollt ihr von mir? Wenn du da rauskommen willst, dann herzlich willkommen. Halleluja. Amen. Der Herr sucht dich händeringend. Und er gibt dir aber auch bekannt, was das unter Umständen, wir reden ja sehr allgemein hier in diesen Predigten auch, was das kosten mag. Matthäus 16, Vers 24, sehr allgemein, aber auch sehr spezifisch auf der anderen Seite. Matthäus 16, 24, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, also mir nachfolgen will, hinter mir herkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wir haben, glaube ich, letztes Mal schon kurz über diese Stelle noch gesprochen. Er verleugne sich selbst. Und wie ich damals schon sagte, du musst nicht mich verleugnen, sondern dich selbst. All das, wovon wir hier reden, ist individuell für dich. Und du musst vom Herrn erfahren, was es für dich bedeutet, dich zu verleugnen. Ich weiß, was es für mich bedeutet, mich zu verleugnen oder mein Selbst zu verleugnen. Manche Gefühle im Griff zu behalten. Manche Träume vielleicht aufzugeben, etc., etc. Nehme sein Kreuz auf sich. Du hast ein Kreuz und Jesus nennt es so. Jesus nennt es so. Jesus sagt nicht, er nehme seine Bürde auf sich oder er nehme sein Joch auf sich hier, sondern er sagt, er nehme sein Kreuz auf sich. Mit anderen Worten, die Art von Tod, von mit Christus gestorben sein, die für jeden in seiner individuellen Situation gilt. Das ist nicht für jeden das Gleiche. Das ist nicht zu jeder Zeit dasselbe. Manchmal heißt dieses Kreuz auf sich nehmen, einige Zeit nicht fernzusehen. Nicht grundsätzlich nicht mehr fernzusehen. Vielleicht auch das, aber nicht unbedingt. Manchmal heißt es das, einen Abend hinzugeben, den man eigentlich für etwas anderes geplant hat. Manchmal bedeutet es, andere Anliegen an die erste Stelle zu setzen. Das tun wir ja zum Beispiel auch, indem wir den Zehnten geben. Ich meine, ich rede sicher für alle, wenn ich sage, den Zehnten, den wir geben, könnten wir auch für andere Dinge gebrauchen. Du nimmst also ein Stück weit dein Kreuz auf dich, indem du den Zehnten gibst. Und zwar deinen Zehnten, nicht meinen. Nicht dasselbe Maß oder dieselbe Summe, wie ich sie gebe. Oh, Pastor Manfred hat mal gesagt, er gibt 2/10 oder sowas. Hast du vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt. Heißt das jetzt, ich muss das auch so tun? Nein, nicht solange es der Herr dir nicht gezeigt hat. Amen. Denn sonst würdest du mein Kreuz oder das Kreuz irgendeines anderen Predigers tragen, welches er vom Herrn empfangen hat, weil er diese Dinge gehört hat. Und deswegen kommen Leute manchmal unter Druck, in einer völlig unangemessenen Art und Weise. Du musst nicht unter Druck kommen wegen Dingen, die ich hier sage, in Form von Allgemeinheiten. Nimm das raus, was für dich gilt, was der Herr dir gezeigt hat. Ich muss aber in Allgemeinheiten reden, weil ich hier nicht am Weissagen bin für dich persönlich. Verstehst du? Das heißt, ich muss ein größtmögliches Spektrum abdecken von möglichen Situationen. Aber bitte mach auch nicht den Fehler, dass du sagst, okay, Pastor Manfred hat es gerade eben verkündigt, er redet in Allgemeinheiten, da ich aber nicht die Allgemeinheit bin, gilt es für mich nicht. Den Fehler machen nämlich auch Christen häufig. Sie sagen, ja, der Pastor redet wieder mal in großen Zügen, in Allgemeinplätzen, mich betrifft es nicht. Doch, dich betrifft es. Denn du bist ein Teil der Allgemeinheit, nicht wahr? Du bist noch kein Eremit geworden. Wirst es hoffentlich auch nicht. Folge mir nach. Du sollst Jesus nachfolgen und in dem Maße auch mir nachfolgen oder Katharina nachfolgen oder anderen Leitern nachfolgen, die für dich Vorbild sind, wie sie Jesus nachfolgen. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin, sagt Paulus an einer Stelle. Seht ihr, diese Dinge, das sind so, da muss man das Gleichgewicht halten. Manchmal haben Männer oder Frauen Gottes einen Anspruch, dass die Leute ihnen in allem nachfolgen. sie kopieren, ihnen alles nachmachen, genauso sind, genauso reden, sich genauso kleiden wie sie selbst. Warum? Weil sie denken, sie seien Gott in Person hier auf der Erde. Dem ist nicht so. Aber manchmal gibt es dann auch die Leute, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ich folge nur Gott nach, ich folge keinem Menschen, kein Mensch ist mein Herr. Ich nenne niemanden Vater, Lehrer oder Meister hier auf dieser Erde, Jesus ist mein Herr. Und diese Leute sind dann so unabhängig und stur, dass du sie eigentlich im Reich Gottes gar nicht gebrauchen kannst. Und nicht nur wir als Menschen können sie nicht gebrauchen, sondern auch der Herr kann dich nicht gebrauchen, wenn du dich nicht unterordnest, in bestimmte Gefüge einordnen kannst, die von ihm gesetzt sind, wohlgemerkt. Du folgst also dem Herrn nach. Lass uns eine Stelle, ein Beispiel anschauen aus dem Alten Testament, wo, als ich sie wieder neu las, eigentlich gemerkt habe, vieles, was Jesus im Zusammenhang mit diesen Dingen sagt, könnte sich auf diese Geschichte beziehen. Denn es passiert eigentlich genau das, was er nachher in manchen Aussagen auch aufnimmt. 1. Könige 19, Vers 19. Die Rede ist hier von der Berufungssituation von Elisa. Ihr könnt gerne zu Hause auch die ganze Geschichte lesen. Elia war ja an einem Punkt in seinem Leben und Dienst angekommen. Ich weiß nicht, wie man es nennen würde. Burnout, Frustration. Er hatte so ziemlich die Nase voll, ja, nachdem er 400 Baals-Propheten hatte hinschlachten lassen und eigentlich einen großartigen Sieg errungen hatte, insofern Israel gereinigt hatte und dann aber verfolgt wurde von Königin Isabella, floh er in die Wüste und sagt zum Herrn, Herr, jetzt habe ich die Nase voll, nimm mich weg hier. Aber der Herr nahm ihn nicht weg. Das dauerte noch viele, viele Jahre, bis der Herr ihn dann tatsächlich wegnahm. Aber er gab ihm drei Aufträge. Er sollte nämlich einen neuen König über Juda oder Israel einsetzen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Und er sollte einen neuen König über Syrien einsetzen, interessant. Und er sollte einen neuen Propheten an seiner Stadt einsetzen, nämlich Elisa. Salbe Elisa als Prophet an deiner Stadt, sagt Gott zu ihm. Und dann lesen wir, und er ging von dort weg, nämlich von dem Ort, wo er mit Gott gewesen war, und fand Elisa, den Sohn Schafats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Nun, wir wissen, was dieser Mantel für eine Bedeutung hatte. Das war nicht einfach nur, komm da, hast du mal meine Jacke, sondern das war ein Zeichen dafür, dass der prophetische Mantel, die prophetische Salbung, die prophetische Befähigung von Elia auf Elisa übergehen würde. Beachte aber auch, das ist sehr interessant, es passierte nicht an diesem Tag, sondern es war sozusagen ein Angebot. Elia machte Elisa ein Angebot, allerdings ein sehr konkretes. Er machte ihm ein sehr konkretes Angebot, denn es passierte nicht jeden Tag, dass der einzige Prophet im Land einem anderen seinen Mantel überwarf. So, quasi nach dem Zufallsprinzip, ja, probieren wir mal mit dem. Den könnten wir jetzt auch noch in Jüngerschaft nehmen. Vielleicht könnten wir dem mal ein bisschen mentoren da. Nein, sondern Elia tat das nur, weil Gott ihn dazu beauftragt hatte. Und das wusste Elisa, das war ihm völlig klar, dass ihm hier eine gigantische Ehre widerfuhr. Es sind zwei, drei Dinge hier in diesem Vers, 1. Könige 19, Vers 19, die ich noch kurz besprechen möchte mit euch. Nämlich erstens heißt es hier, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Ihr wisst ja, damals gab es keine landwirtschaftlichen Maschinen. Damals gab es nicht die Firma John Deere, ja, die Traktoren und Combine Harvester oder wie die Dinger heißen, herstellte und so weiter. All das gab es nicht, sondern die Leute pflügten noch mit Tieren, mit Stieren. Und Elisa wird hier als jemand beschrieben, der, könnte man sagen, ein Großgrundbesitzer für damalige Verhältnisse war. Er pflügte nämlich mit 12 Gespannen vor sich her. Das war sehr, sehr viel. Mit anderen Worten, er hatte neben sich selbst 11 Knechte, die ebenfalls mit einem Gespann Ochsen vor sich her pflügten. Das war nicht wenig. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten Bauern zur damaligen Zeit im relativ kleinen Land Israel hatten nicht viel Land, sondern sie pflügten meistens nur mit einem oder zwei Gespannen vor sich her. Hier reden wir von jemandem, der 12 Gespanne Rinder hatte und damit vor sich her pflügte. Mit anderen Worten, wir reden hier nicht von jemandem, der seine 7 Sachen nicht zusammen hat. Wir reden nicht von jemandem, der seine Beine nicht auf die Erde bekam, der nichts zustande brachte. Sondern wir reden von jemandem, der mitten im Leben stand, ein erfolgreicher Geschäftsmann, Bauer, Farmer seiner Zeit. Ist es etwas wert, auch im Natürlichen seinen Mann, seine Frau zu stehen? Amen. Lasst uns nie den Fehler machen, dass wir diese Dinge gegeneinander ausspielen. Dass wir sagen, ja, ich habe eine geistliche Berufung. Bitte bemühe mich nicht mit diesen natürlichen Dingen hier. Bitte verlange nicht von mir, dass ich mich bewähre in meinem Beruf. Das hindert mich an meiner geistlichen Berufung. Und wisst ihr, ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte diese Einstellung auch. Aber der Herr hat sie nicht zugelassen. Der Herr hat es mir nicht durchgehen lassen. Und der Herr wird es auch dir und niemand anderen durchgehen lassen, dass du dich herausredest mit deiner geistlichen Berufung. Die magst du sehr wohl haben. Das wird niemand bestreiten. Aber du wirst dich bewähren müssen im natürlichen Leben. Und ich sage es einfach mal so ungeschützt, je größer, desto besser. Es ist nichts grundsätzlich Verkehrtes oder Falsches daran, in der Welt erfolgreich zu sein. Die Frage ist, bist du bereit, zum gegebenen Zeitpunkt diese Dinge aufzugeben für den Herrn? Bist du bereit, zum gegebenen Zeitpunkt, wenn der Prophet kommt und den Mantel über dich wirft, zu sagen, okay, ich brenne alle Brücken hinter mir ab? Denn das ist es, was Elisa dann tat. Er selbst aber war bei dem 12. Mit anderen Worten, er war sich nicht zu schade, selber mit anzupacken. Wir könnten uns auch jemanden vorstellen, der so sehr wohl mit 12 Gespannen vor sich her pflügt, selber aber am Rand steht und das Ganze nur beaufsichtigt. Elisa wird uns als jemand geschildert, der bei allem Erfolg, den er erreicht hatte, immer noch jemand war, der selber die Ärmel hochkrempelte. Wir studieren hier einige Charakterzüge von Elisa, die sehr wichtig sind im Zusammenhang mit unserer Berufung. Wir sind nicht Elisa. Wir sind auch nicht die Nachfolger Elias, wir sind auch nicht die Elia-Generation oder irgend so etwas. Aber bestimmte Aspekte treffen sehr wohl auf uns zu. Denn Gott hat sie uns als Muster gegeben dafür, wie die Dinge nun einmal funktionieren in seinem Reich. Lasst uns die anschließenden Verse lesen. 1. Könige 19, die Verse 20 bis 21. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagt, also schon, er folgte unmittelbar nach. Unmittelbar folgte er nach. Aber du könntest sagen, es ist noch eine provisorische Situation, es ist noch nichts entschieden. Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Mit anderen Worten, mich verabschieden von ihnen. Und wenn wir das lesen, dürfen wir nicht denken, ja, schnell Heiko und Tschüss sagen. Sondern das sind Bilder dafür, dass man erst noch für die Eltern alles richten will. Dass man womöglich warten will, bis sie gestorben sind. Die Gesellschaft hat damals ganz anders funktioniert als heute. Die konnten ihre Eltern nicht einfach abschieben ins Altersheim und sagen, komm, die kümmern sich jetzt um dich und ich zahl's. Sondern das war eine sehr persönliche Angelegenheit, wo die Leute sich um ihre Eltern kümmerten bis zum Tod. Kürzlich etwas Interessantes gelesen, das ich auch nicht wusste. Dieser eine Mann in den Evangelien, der auch zu Jesus sagt, lass mich aber zuerst noch hingehen und meinen Vater begraben. Wisst ihr, worum es da eigentlich geht? Es ging um die zweite Beerdigung. Der Vater war schon gestorben, aber der älteste Sohn hatte die Verpflichtung, nach einem Jahr wieder hinzugehen in das Grab, den verwesten Leichnam bzw. die Überreste zu nehmen, sie in ein Kästchen zu legen, das man dann in eine Nische der Grabhöhle hineinlegte. Also eine Umschichtung, könntest du sagen, vorzunehmen. Und dieses Ritual war diesem Mann so wichtig, dass er Jesus fragte, kann ich das zuerst noch machen? Und dann sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Was eigentlich ein Affront war für jüdisches Empfinden. Aber ich meine, man kann es auch übertreiben. Ja. Nun, das ist ein anderes Thema, aber einfach ein bisschen Hintergrundinformation zu dem, was wir hier ein Stück weit auch sehen. Elisa fühlte sich natürlich verpflichtet seinen Eltern gegenüber. Und das ist auch wieder eigentlich ein Zeichen für seine Fürsorge und für, dafür, dass er ein aufrechter Mann war. Nichts dagegen. Aber in dieser Situation war etwas anderes angesagt. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Mit anderen Worten, Elia sagte zu Elisa, bis jetzt ist noch nichts passiert, du kannst gerne zurückkehren zu deinen Eltern, kannst gerne noch all das machen, was du machen möchtest oder was du glaubst machen zu müssen. Denn was habe ich dir getan? Mit anderen Worten, dass ich meinen Mantel über dich geworfen habe, war nur ein Angebot. Er hätte also in diesem Moment noch einen Rückzieher machen können. Elisa wird diese Sprache verstanden haben. Denn dann lesen wir, da kehrte er sich ab von ihm, nahm das Gespann Rinder, mit dem er selber gepflügt hatte, schlachtete sie und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Elisa veranstaltete eine kleine Barbecue-Party. Womit? Mit seinem eigenen Gespann Rinder, mit seinem eigenen Geschirr, mit seinem eigenen Joch. Mit anderen Worten, er brach alle Brücken hinter sich ab. Er sagte, okay, that's it, ich werde nie wieder mit Rindern pflügen gehen. Ich werde nie wieder in meinen weltlichen Beruf zurückkehren. Ich werde nie wieder zurückgreifen auf menschliche Möglichkeiten, mein Auskommen zu verdienen. Er tat das in dieser Situation. Das ist exemplarisch zu verstehen. Das ist beispielhaft. Das bedeutet nicht, dass du das jetzt tun musst. Amen. Es kann aber bedeuten, dass früher oder später, je nachdem, was für eine Berufung du hast, eine Entscheidung von dieser oder einer ähnlichen Tragweite auf dich zukommen mag. Und es heißt ganz grundsätzlich auch, du solltest stets die Bereitschaft haben, wie Katharina schon ausführte, du solltest stets die Bereitschaft haben, für deinen himmlischen Ruf, für das Reich Gottes, für das Angebot, das dir gemacht worden ist vom Herrn selbst, alles andere zu lassen. Diese Bereitschaft solltest du haben und diese Bereitschaft wird auch von Zeit zu Zeit geprüft werden. Wir können uns nicht immer damit herausretten, dass wir sagen, Herr, innerlich, in meinem Herzen bin ich völlig frei, sondern wir werden auch Situationen erleben, wo diese innere Freiheit einen äußeren Ausdruck annehmen muss. Amen. Das habe ich selber auch viele Male erlebt. Dann heißt es hier, dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Und diente ihm. Und damit sind wir bei einem nächsten Punkt, einem sehr, sehr wichtigen Punkt, der ebenfalls wieder etwas mit dem Preis der Berufung zu tun hat. Nämlich, was bist du bereit für deine Berufung oder im Rahmen deiner Berufung zu tun? Wie definierst du deine Berufung, beziehungsweise bist du bereit, deine Berufung vom Herrn definieren zu lassen? Wenn wir darüber nachdenken, wie es Elisa hier gegangen ist, da ist alles Mögliche denkbar, was er für Vorstellungen gehabt haben mag oder hätte haben können. Er wusste, Elia war ein Prophet. Jetzt ist doch dieser Prophet gekommen und hat mir seinen prophetischen Mantel übergeworfen. Das heißt doch mit anderen Worten, dass ich jetzt auch ein Prophet bin. Und er hätte darauf pochen können, zumindest innerlich, aber früher oder später sicher auch äußerlich, jetzt ein Prophet zu sein. Und gefälligst als Prophet anerkannt zu werden. Gefälligst als Prophet behandelt zu werden. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, den Dienst eines Propheten tun zu dürfen. Wenn wir hier lesen, dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. ist das dann das erste Bild, das uns kommt, nämlich dass er mit ihm zusammen im Dienst stand und an manchen Sonntagen oder wo auch immer und wann auch immer sie gedient haben mögen, Elia dann mal so locker zu Elisa gesagt hat, komm, heute bringst du das Wort. Komm, heute bringst du die Weissagung. Ist das unsere Vorstellung? Diese Vorstellung wird später Lügen gestraft. Ich möchte es noch nicht auflösen, aber wir werden noch genauer sehen, was Elisa die ganze Zeit über tat, während er berufen war, während er das Angebot bekommen hatte, in den Mantel des Propheten zu steigen. Während er mit Elia zusammen war, wir werden es noch sehen. Aber auf jeden Fall sehen wir hier, dass es heißt, er diente ihm. Nicht er diente sich selbst. Oder er fing an, seinen eigenen Dienst aufzubauen. Wisst ihr, es ist erschreckend, es ist traurig, es ist frustrierend auch ein Stück weit, wenn man über die Jahre von den Leuten hört, die berufen sind, von denen man weiß, sie sind berufen, sie haben eine Berufung, keine Frage. Die sogar eine Zeit lang gut laufen, ihre Schritte gehen, in der Gemeinde treu sind, loyal sind zur Leiterschaft und so weiter, nur um dann doch ihr eigenes Ding zu machen. Und woher weißt du, Pastor Manfred, dass sie nur ihr eigenes Ding machen und es nicht einfach Zeit war für sie? Das weiß ich deswegen und sehe ich daran, dass es für Unruhe sorgt, wenn solche Leute dann gehen und ihr eigenes Ding machen, dass es nicht abgedeckt ist, dass niemand da ist, der es bestätigt, dass niemand da ist, der sagt, mach's, geh, wir segnen dich. Dass sie von sich selber sagen, ja, da kann ich keine Gemeinde mehr brauchen dafür. Daran sehe ich und deswegen weiß ich, dass sie ihr eigenes Ding machen und nicht das, was der Herr für sie vorbereitet hat. Und ich weiß es auch dann ein paar Jahre später, wenn ich sehe, wie viel von ihrem eigenen Ding zustande gekommen ist und was nicht. Elisa hatte die Haltung eines Dieners. Er war bereit zu dienen. Lass uns also ein bisschen über das Thema der Dienstbereitschaft sprechen. Denn ich glaube, hier haben wir einen wichtigen Unteraspekt der Kosten bzw. des Preises der Berufung. Berufung im Reich Gottes hat immer etwas mit Dienen zu tun. Wir benutzen dieses schöne englische Wort Ministry. Vielleicht ist das ganz gut, denn es verschleiert ein bisschen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir an Ministries denken oder an Ministers, ja, also das sind die, die den Dienst tun. Dann haben wir manchmal so die Vorstellung, das sind die Chefs. Das sind die geistlichen Heavies, wie wir es früher manchmal genannt haben. Das sind die Leute, die das geistliche Sagen haben, die den Kurs des Leibes Christi bestimmen. Aber eigentlich bedeutet ja das Wort Ministry, wie ihr sicher wisst, nichts anderes als ganz simpel Dienst. Das englische Wort Ministry bedeutet nichts anderes als Dienst. Dienen. Ein Minister, dasselbe Wort übrigens wie Minister, bedeutet nichts anderes als ein Diener sein. Ich möchte mal gerne wissen, wie viele Minister noch wissen, dass sie eigentlich Diener des Staates bzw. des Volkes sind. Und nicht eigentlich Regierende, sondern Verwalter, Diener im eigentlichen Sinn des Wortes. Jesus forderte Dienstbereitschaft. Lass uns eine Stelle lesen, Matthäus 20. Die Verse 25 bis 28. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, beachtet, dass Jesus hier nicht gesagt hat, dann liegt er grundsätzlich falsch und sollte demütig werden, sondern er hat da also Option offen gelassen, wenn jemand unter euch groß werden will. Mit anderen Worten, es ist nicht verboten, groß werden zu wollen, als Person im Reich Gottes. Das hat etwas mit Berufung zu tun, denn wenn du deiner Berufung nachfolgst und deine Berufung wirklich ausführst, dann wirst du ein Großer werden im Reich Gottes. Ob das nun andere immer sehen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Du wirst ein Großer werden, du wirst eine Bedeutung haben im Reich Gottes. Und manche werden das auch anerkennen und wirst deswegen von ihnen auch anerkannt sein. Das ist nicht falsch, das zu wollen, sagt Jesus deutlich, aber er gibt die Bedingung bekannt. Er sagt, wird er euer Diener sein? Mit anderen Worten, dieses Großwerden wollen wird sich ausdrücken darin, oder muss sich ausdrücken darin, dass eine solche Person bereit ist, anderen zu dienen. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hatte diese Haltung. Paulus hatte diese Haltung, Petrus hatte diese Haltung, Johannes hatte diese Haltung, diese Leute haben anderen gedient. Und wir wissen, es geht hier nicht um die Tätigkeiten, die man ausübt. Es geht nicht darum, dass Pastor Manfred jeden Freitag sich dem Putzteam zugesellt und die Gemeinde mitputzt. Das ist nicht der Sinn dieser Aussage, obwohl das zu Zeiten sogar vorkommen mag. Obwohl auch ich, und das kann ich euch bestätigen, dass ich das tue, manchmal Dinge tue hier in diesen Räumlichkeiten, die ihr nicht seht, die niemand von euch sieht, die genau solche Unterhaltsarbeiten sind, ganz einfach, schlicht, weil es niemand anders gemacht hat. Ich will mich damit nicht rühmen, überhaupt nicht. Ich will euch nur zeigen, dienen hört niemals auf. Das Dienen hört niemals auf. Ja, aber Pastor Manfred, deine Hauptbeschäftigung ist doch schon das Predigen und das Lehren, nicht wahr? Ja, das ist ein wichtiger Teil. Aber auch das kannst du und musst du längerfristig in Begriffen von Dienst verstehen. Und nicht in Begriffen von Herrschen. So, jetzt sage ich denen mal wieder, bom, 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 was das Wort Gottes zu sagen. Nein, sondern es ist mein tiefes Bestreben, euch das Wort Gottes in einer Art und Weise zu bringen, dass ihr damit laufen könnt. Und du siehst auch daran, dass es Dienst ist, dass es nicht immer Spaß macht. Viele haben eine romantische Vorstellung von Ministry. Aber ich kann dir sagen, spätestens nach 10 Jahren ist diese romantische Vorstellung gestorben. Hoffentlich auch. Denn sie entspricht schlicht und einfach nicht der Realität. Wenn es tatsächlich Dienst ist oder Ministry, von mir aus kannst du es so nennen, wenn es tatsächlich Dienst ist, dann wird es Situationen geben, wo es reine Pflichterfüllung ist. Das ist ein Teil der Kosten der Berufung. Dass du manchmal zu Zeiten Dinge tust, obwohl du sie vielleicht einmal gerne getan hast, obwohl du vielleicht sogar deswegen diese Berufung gewählt hast, die dir keinen Spaß mehr macht. Ich erinnere mich, als ich meine Berufung noch als Fotograf sah. Halleluja! Oh, was waren das für herrliche Zeiten! Und es war wunderbar, mit der Kamera draußen zu sein oder Porträts zu machen oder irgendetwas. Der kreative Prozess, seht ihr, das hat mich interessiert. Aber dann stundenlang in der Dunkelkammer hocken, während draußen die Sonne scheint und dir irgendwelche Chemiedämpfe einzuatmen. Und das passiert wirklich. Leute, wir haben damit mit Essigsäure, mit allen möglichen Chemikalien zu tun gehabt. Meine Finger rochen dauernd nach Essigsäure. Vom Stoppbad, wo die Bilder als letztes noch reinkommen, damit der Entwicklungsprozess aufhört. Die rochen manchmal tagelang Essigsäure. Also Salzsäure war nicht dabei. Und ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich in der Dunkelkammer saß und dachte, wäre das doch nur nicht. Oder noch schlimmer, das Ganze dann wieder aufräumen, ausspülen, reinigen, damit es auch das nächste Mal wieder zu gebrauchen ist. All das ist Teil dieses Berufes, dieser Berufung. Jede Berufung beinhaltet Teile, die reiner Dienst sind. Und es wird auch Bewährungsproben geben, wo du zeigen musst, ob du bereit bist zu dienen. Woran sieht man, ob jemand bereit ist zu dienen? Dass er bereit ist, das, was er gerne tut oder was er gerne tun möchte, auch dann zu tun, wenn es ihm gerade nicht drum ist. Woran siehst du, dass jemand nicht bereit ist zu dienen, wenn er Bedingungen stellt? Aber dann geht es mir nicht, aber dann kann ich nicht. Könnt ihr das nicht so drehen und wenden, dass es für mich dann passt? Ich spiele bei euch nur mit im Lobpreisteam, wenn ich an prominenter Stelle zu sehen bin. Ich spiele nur mit, wenn man mir einen Leiterposten in Aussicht stellt. Du bist kein Diener. Du wirst nicht diesen Aufstieg machen, du wirst nicht in deine Berufung hineinkommen, wenn du diesen einfachsten Schritt nicht gehst. Wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Da gibt es viele Bereiche, viele Aspekte, auf die man eingehen könnte. Ich will das nicht im Einzelnen tun. Eine weitere Schriftstelle, Matthäus 23, 11 bis 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Wunderbare Verheißung. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Mit anderen Worten, wer bereit ist, anderen zu dienen, der wird erhöht werden, der wird befördert werden. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Denken wir wieder an Paulus, damals noch Saulus, der versucht hat, sich selbst zu erhöhen, indem er sich der Leiterschaft der Gemeinde in Jerusalem beifügen wollte, sich selber zum Apostel machen wollte. Wisst ihr denn nicht, was ich erlebt habe mit dem Herrn auf dem Weg nach Damaskus? Und schließlich von diesen Aposteln nach Tarsus geschickt wurde, um seine Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen. War das eine Erniedrigung? Für Paulus war es das ganz gewiss. Ich möchte nicht wissen, wie er sich gefühlt hat auf diesem Schiff, das von Caesarea nach Tarsus fuhr. Das war keine Mittelmeerkreuzfahrt. Mit Sonnendeck und Swimmingpool, sondern das war eine Fahrt, könnte man sagen, der Reue, wo ihm wahrscheinlich so einiges durch den Kopf ging und er sich gefragt hat, werde ich überhaupt jemals in meine Berufung kommen? Habe ich es jetzt vermasselt? Ich meine, die Apostel in Jerusalem haben mich nach Hause geschickt. Und er hatte damals nicht die Wahl, ja, dann gehe ich halt dort und dorthin, die werden mich dann schon anerkennen und akzeptieren. Nein, es gab nur die Apostel in Jerusalem. Und was die gesagt haben, das wurde gemacht, nicht nur in Jerusalem, sondern auch in den anderen Gemeinden. Wir haben heute manchmal Probleme im Leib Christi, die sie damals nicht hatten. Nämlich solche Probleme, dass jemand dem Herrn in der einen Gemeinde aus der Schule läuft, und in die nächste Gemeinde geht und dort mit offenen Armen empfangen wird und eingesetzt wird, dort einen Dienst zu tun oder was auch immer. Ohne dass man noch einmal Rücksprache genommen hätte, woher diese Person kommt und warum sie weggegangen ist. Solche Dinge sind sehr schade. Aber früher oder später werden diese Leute auch dort wieder dazu neigen, sich selbst zu erhöhen und die Bedingungen stellen zu wollen, unter denen sie bereit sind, hier Dienst zu tun. Es gibt Leute, wir haben das auch schon erlebt, die kommen dann irgendwann auf dich zu und sagen dir, ich hätte eigentlich schon erwartet, dass er mich auch mal predigen lernt. Gut, ich habe es eigentlich erst einmal, glaube ich, erlebt hier. Aber es reicht, im Grunde genommen reicht das. Und manchmal möchte man dann solchen Leuten am liebsten sagen, okay, dann geh nach Hause und mach deine Hausaufgaben. Warum sehe ich dich dann so selten im Gottesdienst? Warum bist du dann nicht bereit, den geringsten Dienst zu tun? Wie könnte ich dich predigen lassen, bevor du dich in anderen Bereichen bewährt hast? Das ist unmöglich und es ist ein Fehler, solche Dinge zu machen, weil man damit vielleicht Leute gewinnen könnte. Wisst ihr, wir hätten schon so manche Leute gewinnen können, wenn wir sie schnell gefördert oder befördert hätten und in Leiterschaft hineingenommen hätten. Johannes 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, sagt Jesus, so folge er mir nach. Ja, so wieder die Nachfolge. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das ist etwas, was einen Diener auszeichnet, nämlich, dass er seinen Weg, seinen Aufenthaltsort nicht selber definiert und bestimmt, sondern ein Diener sagt im Grunde genommen, ich bin dort, wo ich gebraucht werde. Ich bin dort, wo mein Meister gesagt hat, dass er mich gerade braucht. Also du kannst nicht sagen, ich habe einen christlichen Dienst und irgendetwas tun, das vielleicht ganz, 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 ganz weit draußen, auch noch ein ganz weit draußen liegendes, peripheres Anliegen des Reiches Gottes ist und dann meinen, dass der Herr voll hinter dir steht. Sondern, wenn wir beanspruchen, Diener Gottes zu sein, Diener des Herrn zu sein, dann sollten wir ihm in seinem Kerngeschäft bereit sein zu dienen. Was ist sein Kerngeschäft? Menschen. Könnte auch sagen Seelen, aber es sind eben nicht nur Seelen. Es ist nicht nur Errettung von Seelen sein Kerngeschäft, sondern Menschen überhaupt. Dazu gehört alles, von der Bekehrung bis zum Begräbnis. Ich habe in meiner relativ kurzen Karriere bisher vier, fünf Beerdigungen gemacht. Und da merkst du auch, das ist reiner Dienst. Bitte, Herr, verschone mich mit Beerdigungen. Wenn du dann dastehst und immer noch gerne deine Bibel in der Hand hast, dann weißt du, okay, ich glaube, ich habe die erste Hürde genommen. Und du sagst, wir machen keine Beerdigung. Nein, das machen wir nicht in unserer Gemeinde. Wir glauben an das Leben, nicht an den Tod oder solchen Blödsinn. Dann kann ich dir eins sagen, du bist nicht dort, wo der Herr ist. Denn der Herr war bis jetzt noch bei jeder Beerdigung, die ich gehalten habe. Der Herr war da. Und zwar nicht so, dass ich es gespürt hätte. Nicht so, dass der Herr jedes Mal noch kam mit einem kleinen Zustupf und gesagt, komm, hast du noch ein bisschen mehr Salbe, ich verstehe es, ich weiß ja, wie es ist. Nein, sondern ich weiß im Glauben, dass der Herr da war. Deswegen war auch ich da und war meine Frau da und waren manche Leute aus der Gemeinde jeweils auch da, weil wir wissen, dass der Herr da ist. Ja, aber der Verstorbene ist doch jetzt bei ihm, oder? Ja, aber die Angehörigen, bist du bereit, auch denen zu dienen, selbst wenn sie nachher niemals in deine Gemeinde kommen? Das gehört alles mit dazu, zum Dienst. Und dann heißt es hier, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Das ist der erste Lohn, könnte man sagen, den du hast. Bisher oder jetzt haben wir zweimal über den Preis gesprochen, den die Berufung kostet, zweimal. Und jetzt hören wir endlich wieder einmal etwas vom Lohn. Halleluja. Und auch das gehört dazu. Ja? Wenn du deine Tausender in den Laden reinträgst und die Uhr kaufst, dann hast du sie nachher. Dann hast du sie nachher, dein Traum oder was auch immer du da gesehen hast. Dann gehört das dir und es kann dir niemand mehr nehmen, außer wenn du es dir klauen lässt. Und so ist es auch mit der Berufung. Diene dem Herrn, sei dort, wo der Herr ist. Diene ihm dort, wo er es will. Und Jesus sagt, der Vater wird dich ehren. Was ist dir mehr wert? Deine Freiheit? In der Zeiteinteilung, in der Aufteilung deines Geldes, in der Aufteilung deiner Energie oder was auch immer es betrifft, oder die Ehre Gottes, die Ehre des lebendigen Gottes. Jesus sagt an einer Stelle, und das ist eine ganz starke Schriftstelle, eine ganz starke Aussage, er sagt zu den Leuten, wie könnt ihr glauben, wenn ihr oder die ihr Ehre voneinander nehmt? Das heißt, es gibt einen Ersatz für die Ehre des Vaters, nämlich, dass wir einander einfach Ehre zuschaufeln. Nun, versteht mich richtig, es ist gut und recht, anderen Ehre zu geben, aber es soll nicht der Ersatz sein, du solltest nicht jemanden ehren, den Gott nicht ehrt. Du solltest nicht versuchen, für Leute eine Abkürzung zu schaffen, die Gott gar nicht in einer Position haben will oder die Gott noch nicht bestätigen kann. Ehren bedeutet ja nichts anderes als bestätigen, im Grunde genommen. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Nun, von was für einer Art von Dienst redest du, Pastor Manfred? Ich rede von nichts anderem als von praktischem Dienst. Von einem Dienst, der sich in praktischer Hinsicht erweist. Lass mich ein paar Schriftstellen vorlesen. Es muss gesagt sein. 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist, so weit, so gut, und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Paulus wollte, dass das Haus des Stephanas geehrt würde, beziehungsweise anerkannt würde. Einerseits, weil sie die Ersten waren, die in Achaia zum Glauben gekommen waren, aber andererseits auch, weil sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Mit anderen Worten, weil sie bereit waren, den anderen Gläubigen, nichts anderes ist mit Heiligen gemeint, weil sie bereit waren, den anderen Gläubigen handfest zu dienen, sie zu unterstützen, wo auch immer und in was auch immer sie Unterstützung brauchten. Sei auch du eine solche Person. Achte niemals den Dienst an den Heiligen gering. Die praktischen Dienste. Cafeteria. Putzteam hier. Ihr dient den Heiligen. In einer sehr handfesten Art und Weise. Das Wort hier ist Diakoneo. Bei Tisch bedienen. Man könnte sagen, alles, was so unter dem Bereich wir führen, auch noch ein Restaurant fällt, gehört zum Bereich Diakoneo. Und wenn du so willst, das biblische Glaubenszentrum führt auch noch eine Art Restaurant. Wir haben eine Cafeteria, wo es Apero gibt, wo man Kaffee trinken kann, wo man sich verpflegen kann, wo es eine Toilette gibt, auf die man gehen kann und so weiter und so fort. Diakoneo. Und das wird noch zunehmen. Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient, weiterhin dient. Nicht ausruhen auf den Lorbeeren, ja weißt, während meiner ganzen Bibelschulzeit bin ich im WC-Team gewesen und habe Toilette geputzt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das manchmal ausgesehen hat, wenn da 700 Leute aufs WC gegangen sind. Aber seit 10 Jahren tust du nichts mehr, wovon irgendjemand einen praktischen Nutzen hat. Du hast zwar den Heiligen gedient, damals als du die Toiletten geputzt hast, aber jetzt dienst du nicht mehr den Heiligen, weil du denkst, über diese Stufe bin ich hinaus. Denke nie, dass du über irgendeine Stufe hinaus bist. Es könnte genau der Zeitpunkt sein, wo der Herr mit genau dieser Sache kommt und dich fragt, bist du noch bereit, Toiletten zu putzen? Lukas 8, Vers 3. Und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen, nämlich Jesus und den Jüngern, mit ihrer Habe dienten. Jetzt wird es interessant. Dienstbereitschaft und den Heiligen handfest zu dienen, kann auch und wird auch zu vielen Zeiten bedeuten, andere Anteil haben zu lassen an deinen Gütern. Die Übersetzung hier ist wieder mal sehr dürftig, wenn ich das so sagen darf. Ich möchte euch sagen, was hier tatsächlich steht. Denn das Griechische ist relativ eindeutig. Es heißt hier eigentlich, Johanna, Frau des Chusa, des Verwalters Herodes. Du merkst schon, das muss eine reiche Frau gewesen sein. Und Susanna und viele andere, die von ihrem Besitz, die ihn von ihrem Besitz für den täglichen Bedarf unterstützten. Handfest. Diese Leute hatten Güter, und ließen Jesus und seine Jünger daran Anteil haben. Ich meine, Habe klingt immer so, wir haben das Bündel über dem Rücken und tragen alles, was wir haben, mit uns um. Aber das ist nicht gemeint. Das griechische Hyparchonto bedeutet so viel wie das, was vorhanden ist, aber wird übersetzt eigentlich mit Gütern, mit Reichtümern sogar. Diese Leute waren also bereit, Jesus und seine Jünger zu unterstützen, ihnen zu dienen, durch Finanzen, durch Güter, die sie besaßen. Und jetzt schließt sich der Kreis, wir kommen noch einmal zu Elisa, 2. Könige 3, Vers 11. Jahre später, nachdem Elisa bereits tatsächlich in diesen Mantel des Propheten geschlüpft war, nachdem er selbst tatsächlich angefangen hatte, in der Salbung Elias zu dienen, Jahre später heißt es in 2. Könige 3, Vers 11, in einer bestimmten Situation, es ging um Krieg, man wusste nicht genau, sollen wir hinaufziehen, mit wem sollen wir uns verbünden, ist das überhaupt von Gott? Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Als was war Elisa bekannt? Nicht als der Nachfolger Elias, Nicht als der Prophet, der die doppelte Salbung hatte. Nicht als der Prophet, der bereits dieses und jenes Wunder getan hat. Sondern ins Gedächtnis der Menschen hatte er sich eingeprägt als der Mann, der Wasser über die Hände Elias goss. Und jetzt weißt du auch ungefähr, welche Art von Dienstleistung er Elia 10 Jahre oder länger, 14 Jahre, je nachdem, dargebracht hat. Diese Art von Dienstleistung war es. Schuhe binden, Schuhe putzen, Hände waschen, Füße waschen, Mantel reinigen, Koffer tragen. Halleluja. Aber dort, wo der Herr ist, wo du ihm dienst, wird der Vater dich ehren. Preis dem Herrn. Amen. Amen für heute. Wollt ihr noch in eure Berufung reinkommen?
Amen.
Halleluja. Die Begeisterung wird noch zunehmen.